Bevor ich einsteige, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, ein paar Frauen haben mich gefragt, was macht ihr am Dauernhof und so weiter, was ist das genau? Das sind so Prospekte, die liegen da hinten auf, da wo die Prospekte sind, links vom Büchertisch da. Also wenn es interessiert, und natürlich kannst du auch einfach ins Internet reingeben, Dauernhof Österreich, dann bist du auch da, da findest du alles, was du wissen möchtest. Gut, super, dass so viele gekommen seid, dass ihr interessiert seid an diesem Thema. Und bevor ich anfange, möchte ich noch gemeinsam beten und Gott diese Stunde hinlegen, ganz bewusst. Lieber Vater, wir danken dir jetzt für die Zeit, die du uns schenkst in deiner Liebe. Danke, Vater, dass du dem Zweifler und dem Glaubenden begegnest. Dass Zweifel Teil unseres Lebens sind, bei dem anderen mehr, beim anderen weniger. Und dass uns dein Wort auch hilft, damit recht umzugehen. So bete ich, dass es eine Ermutigung sein kann, auch in und durch Zweifeln mit dir weiterzugehen und zu wissen, wir sind gehalten von dir. Rede du jetzt, Herr, durch deine Liebe, durch deinen Heiligen Geist, damit wir recht hören. Amen. Wer eine Bibel mit hat, der kann gerne mit mir aufschlagen. Matthäus Kapitel 28 und ich lese die Verse 16 bis 20. Matthäus 28, Vers 16, da lesen wir die 11 Jünger, das ist nach der Auferstehung. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, sie sahen den Auferstandenen, er ist aus dem Grab rausgekommen, sein Leib. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, das kann ich voll verstehen. Und dann steht dabei, einige aber zweifelten. Die haben sich gedacht, ist es wirklich dieser Jesus auferstanden oder ist es was Komisches? Einige zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden und darum geht hin und macht alle Menschen zu Jüngern. Der Konflikt zwischen Glaube und Zweifel, der ist so alt wie die Menschheit selbst. Zweifel ist kein Randthema, über das man auch mal reden kann, sondern Zweifel ist das Zentralthema, das vieles unser Leben bestimmt. Ich persönlich habe als 15-Jähriger, als Teenager, in unserer evangelischen Kirche in Ramsau zum Glauben an Jesus Christus gefunden. Wir hatten einen Jugendleiter, der hat uns von Jesus erzählt. Ich bin da hingegangen, jeden Samstag, über 2 Jahre. Das hat Sinn gemacht, was der gesagt hat. Und ich habe im Glauben mein Leben mit Jesus beginnen dürfen. Da war ich 15 Jahre alt. Und ich bin Gott extrem dankbar, dass ich diese Gabe des Glaubens, dass ich an ihn glauben durfte. Aber über all die Jahre hat Gott mir einen zweiten Reisebegleiter mitgegeben auf meine Lebensreise. Und das ist oftmals ein unangenehmer Geselle. Und sein Name ist Zweifel. Ich habe nicht nur Glauben erhalten, ich habe auch einen großen Zweifel behalten. Es ist mir nie leicht gefallen zu glauben, das muss ich ehrlich zugeben, und das ist bis heute so geblieben. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob es ein Segen oder ein Fluch ist. Es ist einfach so. Ich habe Zweifel noch nie als angenehm empfunden, sondern immer als unangenehm. Ich habe mir schon oft gewünscht, dass Gott meine Zweifel wegnehmen würde. Ich habe mir noch nie gewünscht, dass ich Zweifel kriege. Ich habe mir sie immer weggewünscht. Und über die Jahre habe ich festgestellt, ich spreche relativ oft über meine Zweifel, dass viele Christen sehr dankbar dafür sind, weil es ihnen genauso geht, aber sehr wenige darüber reden. Aus welchem Grund immer. Nun, ich möchte damit beginnen, warum zweifle ich? Und ich möchte euch objektive Gründe nennen. Zweifel sind ja sehr viel subjektiv. Ich weiß gar nicht genau, warum ich zweifle, aber ich zweifle halt. Aber ich will dir objektive Gründe geben, warum es mir schwerfällt, an Gott zu glauben. Zum einen fällt es mir manchmal schwer, an Gott zu glauben, wegen der Ungerechtigkeit in dieser Welt. Wenn Gott alle Menschen gleich liebt, warum müssen dann jeden Tag tausende Kinder sterben, weil sie nichts zu essen haben? Und wir hier müssen Abmagerungskuren machen, weil wir zu dick werden. Das ist ein Wahnsinn, wenn man drüber nachdenkt. Warum darf es mir körperlich so gut gehen und andere müssen so viel leiden? Nicht nur, dass sie ein Rückengratproblem haben, dann kriegen sie noch einen Krebs dazu. Und dann wird noch ihr Kind krank und dann verlässt sie noch der Ehemann. Es ist manchmal ein Wahnsinn, was einem Menschen geschieht. Eine liebe Bekannte von mir, eine Schwester im Glauben, sie heißt Gerti, die ist seit 18 Jahren im Rollstuhl. Nicht nur das, ich kenne mehrere, die im Rollstuhl sind, aber sie hat jeden Tag unwahrscheinliche Schmerzen, seit 18 Jahren. Sie sitzt oft so wie ihr hier im Rollstuhl und hört zu und dann schreit sie wieder 5 Minuten, weil sie so Schmerzen hat. 18 Jahre. Schon oft gebetet, dass Gott sie heilen würde, verschiedene Menschen. Sie ist bis heute nicht geheilt. Und das bewirkt in mir Zweifel. Ich denke mir, Gott, wenn es dich wirklich gibt und du hast die Gerte wirklich gerne, warum kannst du nicht ein kleines Wunder tun und die einfach mal heilen oder ihr zumindest die Schmerzen nehmen? Er tut's nicht. Das bewirkte mir Zweifel. Ich habe auch Anfragen an die Bibel. Wenn ich die Bibel lese, die Bibel ist ein fantastisches Buch und ich sage das immer wieder. Aber manchmal lese ich die Bibel und denke mir, da lesen wir über Wunder, über Totenauferweckung, über Blindenheilung, über die Entrückung, über Engel, die geredet haben, über Himmel und Hölle. Und ich denke mir, ist das alles nur Fantasie? Ist das ein Märchenbuch? Das stimmt doch nicht mit der Realität zusammen. Warum geschehen heute so wenig Wunder? Warum werden so wenig geheilt, die krank sind? Ich habe auch Anfragen an die Archäologie. Es ist ja so, das meiste, was Archäologen finden, bestätigt genau das, was die Bibel sagt. Das ist eine schöne Sache und dafür bin ich dankbar. Aber es ist interessant, es gibt auch Probleme in der Archäologie. Zum Beispiel, wir finden so gut wie nichts über die Zeit von David und Salomon. Dabei müssten wir über Salomon sehr viel finden, denn der hatte eine Bauwut. Der hat gebaut wie ein Blöder. Wir müssten da Dinge finden und man findet nichts oder wenig. Und man fragt sich, hat es die Leute überhaupt gegeben oder sind das Erfindungen? Dann etwas anderes noch, das in mir Zweifel bewirkt, ist das Christsein an sich. Wir sagen und wir singen und das ist auch richtig so, wer in Christus ist, das ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Das klingt wunderbar, aber wisst ihr was, wenn ich ehrlich bin, stimmt das wirklich? Schau dir mal so die meisten Christen an. Sind das echt neue Kreaturen? Wenn wir echt so neu sind, warum schauen wir so alt aus? Ich meine jetzt gar nicht vom Alter her. Ich muss auch sagen, früher als junger Christ haben mich große Gottesmänner oder Frauen oft extrem beeindruckt. Habe ich ein Buch gelesen oder Predigt zugehört und mir gedacht, wow, also wenn ich mal so wäre, dann hätte ich's beisammen. Ich habe inzwischen viele dieser berühmten Gottesmänner, Frauen kennenlernen dürfen, durch meine Reisedienste und so weiter. Und wisst ihr was, die sind völlig normal. Da ist überhaupt nichts Besonderes an denen. Die streiten genauso zu Hause, die müssen auch aufs Klo gehen, die müssen genauso den Boden staubsaugen, alles normal. Wenn du zu mir nach Hause kommst, du fragst, du, was ist mit dem Hans-Peter? Wir sagen, ja, der ist relativ normal, die Unterhose muss ich aufheben, weil er sie wieder fallen lässt. Oder ganz normal. Und früher hat mich das extrem enttäuscht, weil ich Erwartungen hatte, dass da Jesus jemand so neu gemacht hat, dass er ganz anders ist als ich. Ich habe eine Bekannte und die sagt, mir geht's mit Jesus so, wenn ich mich mit einem Freund verabrede und ich sage, treffen wir uns morgen um 4 Uhr in Eitlingen im Kaffeehaus und er sagt, ja, ich komme, und dann bin ich dort um 4 Uhr und der Freund kommt aber nicht, der ist um 5 Uhr immer noch nicht da, dann bin ich schwer enttäuscht, aber das kann vorkommen. Wenn er beim zweiten Mal, wenn wir wieder ausmachen, einen Termin und er kommt wieder nicht, dann habe ich schon richtige Probleme. Und dann hat sie gesagt, aber weißt du, wie es mir mit Jesus geht? Ich habe mit Jesus schon 30 Mal ausgemacht, dass ich mich mit ihm treffe. Und er ist nie gekommen. Ich frage mich, ob es ihn gibt. Ein 12-jähriger Junge hat mir mal geschrieben, ein E-Mail hat er gesagt, Hans-Peter, ich habe schon oft gebetet, dass Jesus sich mir zeigt, aber ich habe noch nie gemerkt, dass Gott überhaupt da ist. Was soll ich tun? Seht ihr, darum Menschen, die an Gott zweifeln, an seiner Existenz, die kann ich extrem gut verstehen und ich habe große Sympathie für sie, weil es mir genauso geht. Manchmal, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich studiere jetzt die Bibel seit 30 Jahren. Manchmal blättere ich die Bibel durch und denke mir, Freunde, das ist doch alles Psychologie. Das ist Gehirnwäsche. Ich habe eine 30-jährige Gehirnwäsche hinter mir und darum funktioniert es auch zum Teil. Das kann jeder Psychologe erklären, warum das so ist. Die Zweifel, die auch ich habe, das sind nicht so kleine Zweifel, die man so nebenbei hat. Die sind zum Teil fundamental. Ich muss zwar zugeben, Gott sei Dank, die letzten 3-4 Jahre waren viel besser. Und ich bin Gott extrem dankbar dafür. Aber bis vor 3 Jahren ungefähr waren meine Zweifel oft so stark, dass ich befürchtet habe, ich verliere meinen Glauben. Schlimm ist es dann, wenn dir gesagt wird, dass dein Zweifel Sünde ist. Du hast wahrscheinlich Sünde, darum hast du so Zweifel. Oder dass dein Zweifel ein Kleinglaube ist, du musst halt ein bisschen mehr glauben. Das habe ich auch gehört. Aber das hat mich noch tiefer reingerissen, denn jetzt hatte ich nicht nur das Problem mit meinen Zweifeln, die ich ja nicht wollte, jetzt hatte ich noch dazu ein schlechtes Gewissen, das mich jeden Tag angeklagt hat. Aber Gott selbst hat mich in seinem Wort extrem ermutigt, als ich vor 7 oder 8 Jahren, da habe ich den Judasbrief mal etwas genauer durchgelesen. Das ist ein super Brief, der Judasbrief, der hat nur ein Kapitel. Den hast du schnell durchgelesen, beim Zahnarzt oder so kannst du es tun, das schaffst du locker. Und der Judas, der sagt ein paar Dinge, die sagt sonst niemand in der Bibel. Das ist ein wildes, kleines Buch. Und einen Satz, den er sagt, und der hat mich extrem ermutigt, im Judas, im ersten Kapitel natürlich, gibt nur eins, im Vers 22 steht, und denen, die zweifeln, erbarmt euch. Und im Vers 24, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und untadelig euch hinzustellen vermag. Da habe ich zwei Dinge gelernt. Gott ist barmherzig mit mir, wenn ich zweifle. Und zweitens, Gott bewahrt mich in meinen Zweifeln, dass ich nicht verzagen muss. Und ich habe aufgehört, mich zu schämen für meine Zweifel, um mich schuldig zu fühlen. Ich habe auch aufgehört, Angst zu haben, meinen Glauben zu verlieren. Ich habe festgestellt, Zweifel ist einfach Teil in meinem Leben. Und ich bin mir sicher, hier sitzen einige Herrinnen, die sagen, Hans-Peter, ich weiß ganz genau, wovon du redest. Übrigens, nicht jeder ist so wie ich oder wie du. Meine Frau zum Beispiel, die hat mit Zweifel kaum Probleme. Ich sage da, ja, da steht was in der Bibel, aber wie kann ich wissen, ob das stimmt? Da sagt meine Frau, ja, es steht ja in der Bibel drinnen. Ich sage, ja, das weiß ich auch, aber das hilft mir nicht. Für sie, wenn es in der Bibel steht, ist es wahr. Punkt. Wunderschön, wenn es dir so geht. Ich kann damit nicht leben. Ich muss wissen, ob das, was in der Bibel steht, wirklich verlässlich ist. Nun, das andere, was mich ermutigt hat, ist zu verstehen, Zweifeln ist menschlich. Zweifeln ist nicht nur das Vorrecht von gläubigen Menschen, von gottgläubigen Menschen, sondern auch der Ungläubige, der Atheist, bleibt nicht verschont von Zweifeln. Beide kämpfen mit Zweifeln. Der Gottgläubige und der Gottlose. Der Mensch, der an Gott glaubt, der zweifelt manchmal, ob es diesen Gott wirklich gibt. Der Mensch, der nicht an Gott glaubt, der Gott verleugnet, der zweifelt manchmal, vielleicht gibt es ihn doch. Zweifel hat jeder, nicht nur der Gläubige. Josef Ratzinger, der ehemalige Papst, hat es ganz gut formuliert. Der hat ein super Buch geschrieben, Einführung in das Christentum. Das war in den 60er Jahren, da war der theologische Chef. Und da hat er geschrieben, wer der Ungewissheit des Glaubens entfliehen will, der wird die Ungewissheit des Unglaubens erfahren müssen. Eine Ungewissheit wirst du immer haben und mit der wirst du immer zu kämpfen haben. Manche mehr, manche weniger. Egal, ob du gläubig bist oder ungläubig. Dritter Punkt, warum glaube ich trotzdem? Also erster Punkt war, was sind die Gründe für meine Zweifel? Zweiter Punkt, Zweifeln ist menschlich. Dritter Punkt, warum glaube ich? Objektiv. Ich weiß natürlich, dass Gott meinen Glauben bewahrt. Aber was sind die objektiven Gründe, warum ich glaube? Weil ich weiß noch etwas, außer dem Furchtbaren, das ich sehe. Ich weiß, es gibt in diesem Leben unsichtbare Realitäten, die gibt es und die brauchen eine Erklärung. Zum Beispiel, was meine ich damit? Die Realität der Liebe. Niemand kann mir beweisen, dass Liebe existiert. Du kannst es mir nicht beweisen, ich kann es auch nicht. Du kannst nicht sagen, schau uns Peter, hier ist Liebe, ich lege sie auf den Tisch, kannst angreifen, hier ist Liebe. Das ist der Beweis, Liebe gibt es. Kannst du nicht. Du kannst mich überzeugen wollen, dass es Liebe gibt, aber beweisen kannst du es nicht. Ich dir auch nicht. Und doch weiß ich, dass es die Liebe gibt. Vor einer Zeit habe ich mal auch irgendwo in Deutschland gepredigt. Und da kamen viele Ungläubige. Das war super, weil das war in den Zeitungen annonciert. Und da kamen halt einige, die gedacht haben, was ist das für Verrückte, dann hören wir uns an, was immer. Und die kamen, und nach meinem Vortrag kam ein Mann, der war ein bisschen älter als ich, auf mich zu und sagte, hat zu mir gesagt, Sie junger Mann, der keine Ahnung, wie alt ich bin, hat gesagt, Sie junger Mann, Sie mögen ja ganz nett sein, aber Sie haben keine Ahnung, wovon Sie reden. Da habe ich gesagt, warum nicht? Da habe ich gesagt, Sie reden andauernd von diesem Gott, dass Gott da ist. Aber wissen Sie was? Diesen Gott gibt es gar nicht. Sie sind in einem kleinen Kästchen, Sie sind so kleinkariert mit Ihrem Gott. Dann habe ich gesagt, warum? Hat er gesagt, weil ich war gerade am Parkplatz bei meinem Auto, da war Gott nicht. Ich bin hier herinnen, das war ein großer Saal, ähnlich wie hier. Da ist er auch nicht auf der Bühne. Ich schaue hier, da ist er auch nicht. Und dann hat er gesagt, wissen Sie was? Zeigen Sie mir jetzt Gott und dann werde ich an ihn glauben. Dann habe ich gesagt, ich verstehe Ihr Argument, aber darf ich Ihnen auch eine Frage stellen? Dann habe ich gesagt, nein, zeigen Sie mir Gott. Dann habe ich gesagt, nur eine Frage bitte. Dann schließlich hat er eingewilligt. Dann habe ich ihn gefragt, glauben Sie an die Existenz von Liebe? Dann habe ich gesagt, selbstverständlich. Dann habe ich gesagt, ist aber komisch. Ich war gerade am Parkplatz, da habe ich Sie nicht gesehen. Ich schaue hier auf die Bühne, da ist sie auch nicht. Ich schaue hier auf den Boden, da finde ich sie auch nicht. Und Sie glauben an Liebe. Ja, hat er gesagt, ja, kommen Sie mit mir nach Hause, ich zeige Ihnen, ich bin verheiratet, ich zeige meine Frau, dann zeige ich Ihnen Liebe. Er hat gesagt, wenn ich mit Ihnen nach Hause gehe, alles, was ich sehe, ist Ihre Frau, aber keine Liebe. Seht ihr, es gibt unsichtbare Realitäten, an die glauben wir, obwohl sie niemand beweisen kann. Oder etwas anderes, die Realität der Hoffnung. Worauf hoffen wir überhaupt noch, wenn es keine Hoffnung gibt? Wenn wir durch Zufall entstanden sind, dann können wir keine Hoffnung haben, denn Zufall kann dir keine Hoffnung geben. Und jeder Mensch hofft, egal ob er gläubig ist oder nicht. Hoffnung ist das, was zuletzt stirbt. Da gibt es einen Spruch. Hoffen tun alle Menschen, egal ob gläubig oder nicht. Obwohl niemand beweisen kann, dass Hoffnung realistisch ist. Oder die Realität von Sinn. Niemand von euch kann mir beweisen, dass dieses Leben Sinn hat. Und ich dir auch nicht. Wenn dieses Leben nur ein Zufall ist, wie man in der atheistischen Evolutionstheorie glaubt, dann kann dieses Leben keinen Sinn haben, weil Zufall kann keinen Sinn hervorbringen. Und die Antwort ist, haben wir gestern vom Herrn Metaxa gehört, der Sinn dieses Lebens ist, zu wissen, dass es keinen gibt. Ja, gratuliere. Warum, wenn es keinen Sinn gibt, fragt der Mensch nach Sinn? Ich bin mir fast sicher, es kann sein, dass deine Eltern nicht gläubig sind. Angenommen, deine Eltern sind Atheisten. Aber wisst ihr, was komisch ist? Deine Eltern sagen trotzdem zu dir, tu doch mal was Sinnvolles. Freunde, wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es nichts Sinnvolles. Denn Zufall kann keinen Sinn hervorbringen. Und seht ihr, das sind all die Dinge, die sehe ich in diesem Leben. Und die zeigen mir, Hans-Peter, es muss mehr geben als nur das, was du siehst. Es gibt einen Gott. Ein gewisser Dr. Viktor Frankl, den ich oft und gerne zitiere, der hat die dritte Wiener Schule gegründet, die sogenannte Logotherapie nach Freud und Adler. Er hat 3 Konzentrationslager überlebt, unter anderem Auschwitz, war ein Jude, ist inzwischen gestorben, am selben Tag wie die Lady Di, darum hat man nicht viel von ihm gehört, an seinem Sterbenstag. Aber er hat gesagt, der beste Beweis, dass es so etwas wie Wasser gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch Durst hat. Und der beste Beweis, dass es so etwas wie einen Sinn gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach Sinn fragt. Und ich würde dazu sagen, das hat der Frankl nicht gesagt, der beste Beweis, dass es Gott gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach Gott fragt. Wisst ihr, was interessant ist? Ich komme viel in der Welt herum, ist ein großes Vorrecht. Ich war schon auf vielen Kontinenten. Ich war schon in Gebieten, da gibt es kein Krankenhaus, da gibt es keine Schule, da gibt es kein Altersheim. Aber es gibt kein einziges Gebiet auf der ganzen Welt, wo es keine Anbetungsstätte gibt. Überall auf der Welt, in jeder Kultur fragt der Mensch nach Gott. Das ermutigt mich, weiterzugehen in meinen Zweifeln. Der nächste Punkt, der vierte Punkt, der Unterschied zwischen legitimen und einem tödlichen Zweifel. Es gibt einen legitimen Zweifel und es gibt einen unberechtigten oder unehrlichen Zweifel, nenne ich ihn. Der legitime Zweifel ist der, wenn ein Mensch glauben möchte, aber er sagt, warum müssen dann Menschen so hungern, wenn Gott sie liebt? Warum werden die Schwachen dauernd ausgebeutet? Warum, wenn es Naturkatastrophen gibt, trifft es nicht die Mächtigen, es trifft wieder die Schwachen? Ich tue mich so schwer, an Gott zu glauben. Ist wie der Vater in Markus Kapitel 9, der brachte seinen besessenen Sohn zu Jesus, die konnten ihn nicht heilen. Und dann hat er zu Jesus gesagt, wenn du etwas kannst, dann hilf uns. Und Jesus sprach, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Und ich liebe die Antwort dieses Vaters, der hat gesagt, Herr, ich glaube, hilf meinen Unglauben. Das ist ein ehrlicher Zweifel. Ich will glauben, Herr Jesus, aber ich kann es nicht, es fällt mir so schwer. Und dieser Zweifel, der ist berechtigt und den möchte ich sogar ermutigen. Denn Er kann dazu dienen, deinen Glauben zu untermauern und zu festigen. Es gibt aber auch einen unehrlichen Zweifel oder einen tödlichen Zweifel. Der unehrliche Zweifel ist der, und ich möchte dich bitten, dass du ehrlich bist mit dir selbst. Den unehrlichen Zweifler nenne ich, der hat einen willentlichen Unglauben. Das ist eine Person, die hat sich entschieden, im Zweifel zu bleiben. Egal, welche Fakten du ihm vorlegst, er sagt, kann nicht sein, ist falsch. Also es ist mir schon ab und zu mal passiert, nach einem Vortrag, dass ein Mensch dann zu mir kam, nach einem Vortrag, Mann oder Frau, und er hatte viele Fragen. Und da sitzen wir am Tisch und er fragt und ich antworte und soweit ich es sagen kann, habe ich gedacht, ich habe die Fragen gut beantwortet. Und dann stelle ich aber fest, das bewirkt bei diesen Menschen überhaupt nichts. Und dann habe ich schon 2-3 Mal habe ich das gewagt, habe ich den Menschen gefragt, angenommen, ich könnte jetzt jede deiner Antworten zu deiner hundertprozentigen Befriedigung beantworten, alle deine Fragen beantworten. Nehmen wir an, ich könnte das jetzt 100% bei dir. Würdest du dann ein Jünger Jesu werden? Dann haben sie ehrlich geantwortet, na, würden wir sowieso nicht. Dann habe ich gesagt, okay, dann gehen wir lieber Kaffee trinken oder Skifahren, weil das ist sinnlos, das Gespräch. Seht ihr, das ist aber kein Zweifler, sondern das ist willentlicher Unglaube. Er kriegt Antworten auf all seine skeptischen Fragen und dann sagt er, ich bleibe trotzdem in meiner Skeptik. Das ist nicht ehrlich, das ist unehrlich. Im Jakobusbrief wird von einem solchen Zweifel geredet. Ich lese es euch vor. Im Jakobus Kapitel 1, Verse 5. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, ich hebe die Hand, Gott, ich bin dran, so bitte er Gott, der allen Wille gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Das ist unehrlicher Zweifel. Und warum weiß ich das? Weil Jakobus schreibt, er ist ein wankelmütiger Mann. Und das griechische Wort für wankelmütig ist die Psychos. Das heißt, die ist zwei und Psychos ist die Seele. Dieser Mann hat zwei Seelen. Er hat zwei Gesichter. Er gibt zwar vor, glauben zu wollen, hat aber gleichzeitig sich entschlossen, ich werde sowieso nicht glauben. Das ist willentlicher Unglaube. Das nenne ich gar nicht Zweifel. Und es kann gut sein, ich bin mir fast sicher, vielleicht bist du mitgenommen worden hier nach Eidlingen, dass du vielleicht drinnen sitzt und sagst, was die Typen hier sagen, das klingt ziemlich überzeugend. Aber ich beharre in meiner Skepsis, ich werde nicht glauben. Dann bist du aber kein Zweifler, dann bist du ein willentlicher Unglaubender. Aber mir geht's heute um den ehrlichen Zweifler. Und so möchte ich euch noch ein bisschen erzählen, wie ich mit meinen Zweifeln umgehe. Wie ich gesagt habe, es ist mein großes Vorrecht, auf der ganzen Welt Jesus zu predigen. Und ich tue es gerne und ich tue es mit Leidenschaft. Aber ich muss euch ehrlich etwas sagen, es war noch nicht oft. Aber ab und zu stand ich so wie jetzt am Pult, habe meine Notizen gehabt, habe gepredigt und ich konnte nicht glauben, was ich sage. Ich persönlich habe gedacht, na, also das kann mir nicht mehr stimmen. Ich habe es trotzdem gesagt, weil es in der Bibel steht. Aber ich konnte es nicht dran glauben. Und das ging so weit, das ist mir zwei, dreimal passiert. Dann habe ich gesagt, na Hans-Peter, du bist ein Heuchler ohne Maßen. Du redest da vor Hunderten oder vor Tausenden Menschen über Dinge, die du selber nicht einmal richtig glaubst in dem Moment. Und ich habe mir ernsthaft überlegt, was anderes zu tun, wieder Bergführer und Skilehrer zu sein, da muss ich nicht predigen und so weiter. Als es mir so ging, ging ich in mein Büro und da war, und Gott, es ist interessant, wie Gott immer zur rechten Zeit einschreitet. Ich ging in mein Büro und auf meinem Tisch war ein A4-Blatt, nur ein ganz normales Blatt, schwarz-weiß, und da waren allerhand Zitate drauf. Und in der Mitte war ein Zitat, ich glaube von Spurgeon oder Wesley, irgend so einen englischen Prediger war es, da stand, wenn du nicht mehr an das Evangelium glauben kannst, dann geh auf die Straße und predige es. Haben wir gedacht, also logisch ist es nicht. Und dann habe ich ein zweites Mal drüber nachgedacht und Gott hat mir gesagt, Hans-Peter, aber es stimmt. Warum? Und Jesus hat zu mir so gesagt, auf die Art, Hans-Peter, ob du jetzt in dem Moment vollkommen von der Wahrheit überzeugt bist oder nicht, das ist nicht so wichtig. Weißt du, was wichtig ist? Du musst nur die Wahrheit predigen. Denn Jesus selbst hat gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Es ist nicht meine Überzeugung der Wahrheit, die dich frei macht. Es ist die Wahrheit, die dich frei macht. Und seitdem habe ich Frieden darüber, einfach Jesus zu predigen. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Ich predige die Wahrheit, Christus, egal ob ich in dem Moment voll überzeugt bin oder nicht, weil ich weiß etwas in meinem Zweifel und im Glauben. Ich weiß, die Wahrheit macht Menschen frei. Und seitdem predige ich eigentlich relativ fröhlich im Zweifel und im Glauben. Interessant, das Zitat, das ich gelesen habe aus Matthäus 28, wo die Jünger den Auferstandenen begegneten, da haben wir gelesen, und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus hat dann nicht gesagt, okay, ihr habt euch alle niedergebeugt, ihr glaubt an mich, ihr geht hin und predigt das Evangelium allen Nationen. Ihr habt gezweifelt, euch schicke ich noch nach Eitlingen 3 Jahre, da werdet ihr ein bisschen ausgerichtet in eurem Zweifeln. Und nach 3 Jahren könnt ihr dann auch gehen. Wisst ihr, was faszinierend ist? Jesus sagt zu beiden, zu den Anbetern und zu den Zweiflern, sagt er, liebe Zweifler, liebe Gläubige, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden und darum geht. Und das ist extrem befreiend. Ich darf gehen, egal wie es mir in diesem Moment gerade geht. Siehst du, Christsein ist so, es ist nicht so, dass du ein Rennen laufen musst und wenn du fit genug bist, dann wird Gott dich gebrauchen. Nein, du bist im Rennen und du läufst, vielleicht mit einem hinkenden Fuß, vielleicht mit einer blutenden Wunde, vielleicht mit einem psychischen Problem. Weißt du was? Geh einfach weiter. Wir sind Verwundete, die einfach weitergehen und darin Zeugen Jesu Christi sind. Es ist nie so, dass du dich vollkommen perfekt fühlst und sagst, so, jetzt kann Gott mich gebrauchen. Nein, du bist als Verwundeter unterwegs in dieser Welt, um anderen Verwundeten zu ermutigen und mit ihnen zu gehen. Aber das ist einige. Ich predige in Gewissheit und ich predige in Zweifel. Die Zuckerwatte schaut gut aus, da. Echt. Kriegt direkt einen Guster drauf. Aber später dann. Zweitens. Was tue ich noch, wenn ich Zweifel habe? Ich schaue mich um und schaue, was die Welt sonst noch zu bieten hat. Mit anderen Worten, der Zweifel, den ich hatte, der hat mich dahin getrieben, dass ich sehr viel gelesen habe. Ich weiß nicht, wie viele Bücher ich gelesen habe, ist auch nicht wichtig, aber es waren sehr viele. Ich weiß nicht, wie viele Vorträge ich mir angehört habe über Naturwissenschaft, über andere Religionen, über Philosophien und so weiter, weil ich wissen will, ob das, was die Bibel sagt, stimmt. Und wisst ihr was? Wenn ich Momente habe, wo ich denke, na, das mit Jesus, na, das ist mir alles zu fantastisch. Weißt du, was ich dann tue? Dann drehe ich mich einmal im Kreis, 360 Grad, und schaue mir an, was hat die Welt sonst noch zu bieten? Wenn Jesus nicht die Wahrheit ist, was ist dann die Wahrheit? Wenn Jesus nicht der Sinn im Leben ist, wer gibt mir dann Sinn im Leben? Und wisst ihr, was mir immer wieder passiert ist? Ich schaue mich um und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe noch keine Alternative gefunden. Einmal, als Jesus eine ziemlich harte Predigt hielt im Johannesevangelium, lesen wir, alle sind von ihm davongelaufen. Die 12, die waren noch übrig, weil die gehörten ja zu ihm. Und dann sagte Jesus zu seinen 12, die noch da waren, was ist mit euch? Wollt ihr auch gehen? Und dann hat Petrus gesagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Und wisst ihr, das ist, was ich sage in meinen Zweifeln. Herr Jesus, wenn du nicht die Wahrheit bist, wer ist es dann? Und wenn du Zweifel hast, dann möchte ich dich ermutigen, fang an zu studieren. Studier mir dir mal Islam durch. Studier Buddhismus. Beschäftige dich mit Hinduismus. Und dann frage dich, ist das eine Alternative? Wohin sollen wir gehen? Drittens, was tue ich, wenn ich Zweifel habe? Ich gehe mit Gott spazieren und sag ihm all meine Zweifel. Jetzt wirst du dir denken, ist aber komisch, du glaubst nicht, dass es Gott gibt und du gehst mit ihm spazieren. Wisst ihr, warum ich das tue? Auch in meinen tiefsten Zweifeln. Weil ich objektiv weiß, die Möglichkeit, dass es Gott gibt, ist 50-50 unbedingt. Übrigens nur nebenbei. Wenn du Freunde hast, die Atheisten sind, die nicht an Gott glauben, dann gebe ich dir eine Hilfe, wie du mit ihnen ins Gespräch kommen kannst. Wenn jemand sagt, du, Gott gibt es nicht, dann frage ich ihn, würdest du zugeben, dass es von allen Dingen, die man wissen kann, über die Nanowissenschaft, über Atome, über das Universum, über Psychologie, über Philosophie, würdest du zugeben, dass über alle Dinge, die man wissen kann im Universum, du weniger als die Hälfte weißt? Wenn er halbwegs normal ist, dann sagt er, natürlich weiß ich weniger als die Hälfte. Und wenn er richtig normal ist, wird er sagen, ich weiß nicht mal 5% von dem, was es zu wissen gibt. Wenn er das sagt, okay, es gibt also mindestens 50%, von denen du keine Ahnung hast, dann ist die Möglichkeit da, dass in diesen 50%, von denen du keine Ahnung hast, Gott ist. Das musst du immer offen lassen, sonst bist du nicht ehrlich. Wenn ein Mensch sagt, es gibt keinen Gott, der ist nicht ehrlich. Er kann höchstens sagen, ich glaube nicht, dass es Gott gibt. Okay, das ist ja jedem freigestellt. Aber zu sagen, Gott gibt es nicht, kannst du nicht sagen. Denn es gibt so viel, von denen du keine Ahnung hast. Und so gehe ich mit Gott spazieren und ich sage Gott beim Spaziergehen, Herr, es kann sein, dass es dich nicht gibt, dann rede ich halt jetzt mit den Bäumen, du denen auch nicht weh, ist völlig okay. Aber die Möglichkeit besteht, dass es dich gibt. Und darum rede ich jetzt mit dir. Und wenn es dich gibt, dann hörst du mich. Und ich möchte dir sagen, wie es mir momentan geht. Und dann sage ich ihm ganz ehrlich, dass ich nicht mehr an ihn glauben kann, die Gründe, warum es mir schwerfällt und so weiter. Und wisst ihr, was wunderbar ist bei Gott? Er gibt mir immer wieder eine Gewissheit und sagt, Hans-Peter, ich verstehe dich vollkommen, aber ich möchte dich wissen lassen, ich bin da. Das ist nicht Psychologie, das ist nicht ein Überreden meines Gewissens. Es ist ein Friede, wie die Bibel beschreibt, er ist höher als alle Vernunft. Ich kann es nicht erklären, aber es ist eine Gewissheit. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du ein Zweifler bist, suche nicht die Antworten nach allen Fragen. Das ist wichtig. Aber ich kann dir eins versprechen. Angenommen, irgendjemand könnte dir heute all deine Fragen beantworten, 100%. Nächstes Wochenende hast du wieder Fragen. Fragen beantworten ist nicht die letzte Sache, sondern eine Gewissheit. Was ich noch tue, dann bin ich bald fertig. Wenn ich Zweifel habe, dann gehe ich in die Schöpfung, in meine Berge, in den Wald und ich betrachte die Schöpfung. Ich schaue mir die Vögel an, ich schaue mir die Berge an, die Wolken, ich schaue mir die Schöpfung an. Und etwas, die Schöpfung spricht für mich eine Sprache. Wenn ich so an einer Blumenwiese sitze und die Schönheit sehe, komme ich zum Schluss, es gibt einen Gott. Übrigens das nur nebenbei, das ist meine persönliche Überzeugung. Ich glaube, dass jeder Mensch, ohne Ausnahme, wenn er keine Vorurteile hätte und einfach in einer Blumenwiese sitzt oder in einer Mondnacht am Balkon sitzt und in der Mondnacht die Berge anschaut, ich bin überzeugt, dass jeder Mensch ein inneres Gefühl hat und sagt, es muss jemand geben, der das gemacht hat. Das kannst du nur dann verleugnen, wenn du ein Vorurteil hast, zum Beispiel Atheismus. Aber wenn du ehrlich bist, dann ist eine Sprache, die da ist. Und das Letzte, was ich tue, wenn ich zweifle, ich danke Gott für meine Zweifel. Jetzt wirst du ja denken, Hans-Peter, du bist ein komischer Typ. Du dankst Gott für Dinge, die du gar nicht magst. Ich tue es aus dem Grund, weil ich habe mir die Zweifel nie gewünscht. Ich habe oft gebetet, dass Gott mir die Zweifel nimmt. Er hat es bis heute nicht ganz getan. Und weil er mir es nicht genommen hat, vertraue ich Gott, dass er einen Plan damit hat und er meint es gut mit mir und die Zweifel in meinem Leben haben einen Sinn. Und wenn ich so zurückschaue, einen Sinn, glaube ich, habe ich sogar schon entdeckt. Nämlich, ich kann nicht einfach Bibel lesen und sagen, ja, so ist es. Ich muss alles hinterfragen. Und das hat meinen Glauben bestärkt. Und ich kann manchmal auch Dinge erklären, die ich sonst nicht erklären könnte, hätte ich nicht meine Zweifel darüber. Und so kann auch der Zweifel ein großes Segen werden. So unangenehm der Geselle auch ist. Ich möchte es hier belassen und noch beten und dann freuen wir uns auf den letzten Akt heute Nachmittag um 2:30 dann auf die Endveranstaltung. Beten wir noch zusammen. Lieber Vater, ich möchte dir so danken, dass du uns nicht im luftleeren Raum gelassen hast. Du hast uns dein Wort, die Bibel gegeben. Du hast uns den Heiligen Geist geschenkt, der uns immer wieder eine Gewissheit schenkt, über alle Vernunft hinweg. Du hast uns objektive Dinge gegeben in dieser Welt, die klar und eindeutig darüber sprechen, dass es einen Schöpfer, jemand gibt, der es geplant hat, einen intelligenten Designer. Herr, ich danke dir für den Nächsten, in dem ich dein Ebenbild immer wieder entdecken kann. Ich danke dir, Vater, für Gebete, die du immer wieder beantwortest. Ich danke dir, dass wir mit dir reden können, ganz normal, in Liebe, in Ehrfurcht, in Freude, mit dir gemeinsam unterwegs sein dürfen. Herr, ich bete, wenn jetzt Zweifler in diesem Zelt sitzen, dass er sich bewusst ist, dass du dich erbarmst über jene, die zweifeln. Und dass du mehr als fähig bist, uns in unseren Zweifel zu bewahren. Wir können es nicht, aber du tust es. Vater, ich bete in diesem Zelt, wenn jemand willentlich ungläubig ist und bleiben möchte, dass du sein hartes Herz ansprichst, dass er sich erweichen lässt und dass er ein ehrlicher Skeptiker wird, der sich nicht nur mit dem Unglauben und der Skepsis befasst, sondern auch mit den Dingen, die uns zum Glauben führen. Dass wir ehrliche Denker sind, uns die Dinge anschauen, die uns umgeben und so zu ehrlichen Schlüssen kommen können. Vater, ich bete für jene, die dich kennen und wenig Zweifel haben. Danke, Herr, dass du ihnen eine Gabe geschenkt hast, die man einfach genießen darf. Und dass sie in ihrer Gewissheit eine Ermutigung sein können für andere. Und ich bete, dass sie auch barmherzig sind, mit jenen, die nicht zu einem festen Glauben haben. So Herr, ich danke dir, dass du dich jeden von uns erbarmst und jeden von uns begegnen möchtest und jeden von uns gebrauchen kannst, egal wo wir stehen, auch im Sinne von Glauben und Zweifel. Herr, so segne uns noch diesen Nachmittag. Danke für diese Tage. Danke für jeden Einzelnen, der da ist. Jeder Einzelne ist so speziell. Herr, wir möchten beten mit David. Danke, dass du mich wunderbar gemacht hast. Und das dürfen wir auch über unser Leben sagen. Danke, Herr, dass du mein Leben wunderbar gemacht hast. Und dir wollen wir dafür danken. In Jesu Namen. Amen.